Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo Frank.
Hallo schön, Anne.
Wie schön, dass wir zusammen schon wieder einen Podcast einsprechen.
Das finde ich auch.
Den schönen August.
Ja, und ich finde es so schade, dass man uns jetzt nicht sehen kann, weil wir beide so wahnsinnig farbenfroh angezogen sind heute.
Du in Flieder.
Und du in so einem ganz wunderbaren, satten Grün. Ganz schöne Farbe, steht dir sehr gut.
Aber Sie und ihr wollt ja nicht wissen, wie wir aussehen, sondern welche Bücher wir für den August zu empfehlen
haben. Wäre wahrscheinlich sinnvoller, ja.
Aber bevor es losgeht, gibt es natürlich wie immer ein Gedicht. Und das passt besonders gut zu meinen Reiseplänen. Emily Dickinson hat es geschrieben und das heißt In nie gesehenen Ländern. In nie gesehenen Ländern, sagt man, unsterbliche Alpen schauen herab und ihre Hüte berühren den Himmel, ihre Sandalen berühren die Stadt. An ihren ewigen Füßen ergehen sich Gänseblümchen in Spieleslust. Mein Herr, wer spielt nun welche Rolle an einem Tage im August?
Irgendwie muss man dann immer seufzen, finde ich, bei Emily Dickinson Gedichte. Ich finde,
die sind so schön. Überhaupt nach Gedichten möchte ich immer so ein bisschen.
Ja, ich finde bei Emily Dickinson noch mehr, weil man immer auch so viel von ihr weiß. Und dann denke ich immer, ach, die Emily.
Und ich gehe ja nächste Woche in die Berge. Und ich glaube, ich werde die Gipfel nie mehr anders sehen können als Hüte, die den Himmel berühren. Und die Sandalen, also den Anstieg sozusagen, der die Stadt berührt. Sehr, sehr schön.
Ja.
So, mein Lieber, und hast du jetzt zu diesem lyrischen Entree irgendwas, was dazu
Nein.
auch nur annähernd passt?
Nicht wirklich. Nee, ich habe nichts. Deswegen wähle ich einfach das, was ich normalerweise auch zum Beginn wähle, nämlich etwas, was einem Krimi zumindest sehr ähnlich kommt. Das ist der neue Roman von Helmut Krauser, Freundschaft und Vergeltung heißt er. Und er beginnt im Wintersemester 65/66 in einem südenglischen College in Ravenhall. Dieses College war eigentlich stand kurz vor dem Ruin, bis ein reicher Gönner ihm eine Finanzspritze gegönnt hat, unter der Bedingung, dass sein Sohn, Christian Bradshaw heißt der Sohn, dort aufgenommen wird und dort seinen Abschluss machen kann. Christian ist 18 Jahre, schon ein Jahr älter als die anderen Schüler und er freundet sich mit einigen an, darunter auch Tony. Anthony heißt er eigentlich und der erzählt uns auch diese Geschichte. Und pikanterweise hatte Vater Bradshaw auch eine Affäre mit einer Lehrerin an dieser Schule. Also es sind alles sehr unangenehme Voraussetzungen und dann passiert etwas, was in die Geschichte eingehen wird als Ravenhall Mystery, denn vier Personen werden um die Jahreswende 65/66 spurlos verschwinden und nie wieder auftauchen. Und Tony, mittlerweile Anwalt geworden, nimmt sich 1985 noch einmal die Polizeiprotokolle vor und versucht herauszufinden, was wirklich passiert ist, kommt aber auch nicht wirklich weiter. Und dann 30 Jahre später wird er einen Blog gründen und auf diesem Blog über diese Zeit schreiben und dann bekommt er eines Tages plötzlich eine Mail.
Das klingt ja eigentlich erstmal so, als wäre das so ein, das ist ja eine ganz klassische Anlage. Ne? Und wir haben, ich glaube, in unserem Krimiregal 30% aller Bücher haben so einen Plot. Aber nun hat das ja Helmut Krauser geschrieben.
Und Helmut Krauser sagt selber, das ist kein Krimi und das ist es im Grunde auch nicht. Ich finde, das ist so ein Roman. Also dieser Tony, man fragt sich auch die ganze Zeit, warum ist er so besessen von dieser Geschichte? Warum ist er auch so besessen von diesem Christian? Was ist da wirklich zwischen den beiden vorgefallen? Man muss sehr viel zwischen den Zeilen lesen, finde ich, bei diesem Buch. Das macht es so spannend. Und dann, finde ich, ist es aber auch ein Buch darüber, dass man jetzt gerne etwas hinterlassen möchte im Leben. Und irgendwie sieht es Tony als seine Aufgabe, dieses Rätsel zu lösen. Und als das soll irgendwie sein Vermächtnis sein. Und irgendwie sein letzter quasi, seine letzte Chance, irgendwas Bedeutsames zu tun. Das ist so das, darum ringt er, glaube ich, auch in seinem Leben.
Weil er ist ja dann schon eigentlich ein älterer.
Er ist ein älterer Mann, er ist in den 70ern dann schon. Ja. Und auch die Ehe wird sehr, also er ist verheiratet, hat Kinder, also das ist alles irgendwie, eigentlich hat er ein gutes Leben gehabt, aber das lässt ihn einfach die ganze Zeit nicht los. Wie es auch das ganze Land nicht losgelassen hat, weil es ja wirklich, es gab True Crime Podcast darüber, also es ist ja wirklich ein ungeklärtes, man weiß noch nicht mal, ob es ein Verbrechen ist, weil einfach diese vier Leute nie wieder aufgetaucht sind.
Und wem empfiehlst du das?
Also das kann man Männern wie Frauen, jung wie alt empfehlen. Ich finde, es macht richtig, richtig Spaß und man taucht da wirklich sofort ein und es ist wirklich am Anfang so eine Internatsgeschichte, dann wird es so durch die Protokolle wieder, kriegt es wieder eine andere Sache und dann am Schluss hat es wieder so einen anderen Ton. Ich finde, das macht er ganz toll und auch die Figuren, also der Christian ist wirklich so jemand, den man, der ist wirklich ein Pain in the neck, muss man sagen. Ein ganz widerlicher Typ, aber irgendwie hat er eben doch sehr viel Charisma und kann verstehen, warum die ganze Schule in heller Aufregung ist wegen dieses einen Jungen.
Okay. Es erinnert mich so ein bisschen an, ich hatte im letzten Jahr gelesen von Rebecca Mackay den letzten Roman. Ja. Also könnte es auch was für mich sein?
Kann auf jeden Fall auch was für dich sein. Ich liebe
zwar viel, Titel schon Freundschaft und Vergeltung.
Ist zwar viel Testosteron drin, aber trotzdem finde ich, ist das auch kein reines Männerbuch, auf gar keinen Fall.
Also wenn ich nächste Woche die Berge bezwingen will, brauche ich ja auch ein bisschen Testosteron. Ganz sonst komme ich da
unbedingt,
ja, nicht
hoch. Ja, ja, klar.
Okay, verkauft.
Ja,
kommt in den Rucksack.
Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was du als nächstes machst, weil ich finde, das sind ja drei sehr unterschiedliche Romane.
Genau, und dazu muss ich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich hatte ein wirklich fantastisches Wochenende, an dem ich den Luxus hatte, nur zu lesen. Und ich habe tatsächlich dreieinhalb Tagen drei Bücher gelesen.
Sehr gut.
Absolut unterschiedlich. Und ich war so richtig im Flow. Das war ganz toll. Und ich fange mal tatsächlich chronologisch an, so wie ich sie gelesen habe, weil das auch irgendwie Sinn macht. Es geht los mit Kalla Henkel aus dem Kain und Aber Verlag. Ein Buch, was du ja auch gelesen hast und von dem du begeistert warst. Und es geht um Esther Ray. Und Esther ist eine Kunsthandwerkerin, also probiert sich in unterschiedlichen Kunsthandwerken aus. Aktuell ist sie Buchbinderin und sie hat so ein bisschen sie hat was Obsessives in ihrem Charakter. Also die hat eine ziemlich kurze Zündschnur und
das hast du schön gesagt,
ja. Ja, und sie steht so ständig unter Hochstrom. Mhm. Und das Einzige, wo sie Entspannung findet, ist, und das auch das betreibt sie obsessiv, ist Podcasts über True Crime hören. Und das ist der einzige Weg, wie sie ihren Puls runterkriegt. Und sie hat, auch das muss man zu Beginn wissen, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden mit durchaus in Verbindung mit pyromanischen Neigungen. Also sie ist ein komplexer Charakter.
Ja, komplex, allerdings, ja.
Und sie trifft bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, die gähnend langweilig und grauenhaft ist, eine Frau, die Multimillionärin Naoma Duncan, die sie erst so abtut als, ist einfach so eine reiche, gelangweilte Schickse, die ihr irgendwas Belangloses erzählt. Aber Naomi beauftragt sie dann für sehr, sehr viel Geld mit einem sehr besonderen Projekt. Sie möchte ihrem Mann zum 60. Geburtstag ein Scrapbook schenken. Also so eine Art riesiges, aus Notizzetteln und Artefakten zusammengesetztes Tagebuch. Und da soll Esther alle Kassenzettel, Röntgenbilder, Schulzeugnisse, Haargummis der letzten 25 Jahre verarbeiten. Und Esther nimmt den Auftrag an, vor allen Dingen deswegen, weil er wahnsinnig gut bezahlt ist und weil sie gerade so ein bisschen geldknapp ist. Und weil sie selber so einsam ist und außer ihrem True Crime eigentlich nichts hat im Leben, taucht sie eben immer weiter in dieses fremde Leben ein und findet in diesem Sammelsurium sind insgesamt 250 so Plastikboxen, so IKEA-Boxen mit irgendwelchen Schnipseln. Und je weiter sie da einsteigt, umso mehr Fragezeichen und Ungereimtheiten tun sich auf. Und dann versucht sie irgendwann mal kurz vor Abgabetermin Naomi zu erreichen, um so letzte Details abzusprechen. Mhm. Und sie erfährt, dass Naomi bei einem Skiunfall, natürlich in Espen, bei einem Skiunfall verunglückt ist. Und dann kann man jetzt eins und eins zusammenzählen. Esther mit ihrem detektivischen Spürsinn und ihrem Interesse an ungelösten Rätseln und dieser für sie unklare Todesfall, sie beginnt zu ermitteln. Ich fand das irre. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat so richtig gesparkelt.
Total. Ich finde, das hat so einen Sog auch direkt.
Ja,
ne? Die Figur ist irgendwie
man
toll.
Man steigt und, so ein, man steigt ein und es geht richtig los. Und es ist eben so ähnlich wie der Helmut Krauser auch, wie dein Buch auch. Es ist so eine Mischung aus einem Thriller und einem Gesellschaftsroman. Also es würde auf gar keinen Fall ins Krimi-Regal gehören. Also im Moment steht es bei uns auf dem Lieblingsbuchpräsenter, weil wir beide es so lieben. Es ist extrem kurzweilig, es ist extrem bissig, es ist wirklich ein großes Vergnügen und ich habe es echt so weggebinged. Ein perfektes Summer-Read, wie ich finde.
Finde ich auch.
Habe ich schon gesagt, wie es heißt?
Nee, hast du noch nicht gesagt.
Achso, die Autorin heißt Carla Henkel und das Buch heißt Ein letztes Geschenk.
Und im Original heißt es Scrap, was ich auch sehr, sehr passend finde.
Ja.
Und es ist irgendwie auch so eine kleine Hommage an Gillian Flynn und Paula Hawkins. Und
ich
das
finde
verrät
auch
nicht
total.
Zu viel. Aber
nein, man darf nicht sagen, woran genau.
Aber es ist wirklich, es macht einfach richtig Spaß. Man nimmt es in die Hand und dann, wie beim Krauser auch, man liest es einfach so runter und man hat einfach viel Freude dran, weil es eben auch so eine tolle Hauptfigur hat.
Ja, finde ich auch. Es ist wirklich ein ungewöhnlich kurzweiliges und lesenswertes Gute-Laune-Buch.
Ja, das ist es total, finde ich auch. Ja.
So, und nun?
Und nun überlege ich gerade, bleiben wir beim gleichen Verlag oder gehe ich in einen anderen Verlag? Ich weiß es gerade nicht. Ach, bleiben wir doch mal jetzt bei dem Verlag. Dann habe ich nochmal ein Kein- und Aber-Buch. Das hat natürlich jetzt einen Titel, wo alle jetzt vielleicht kurz zusammenzucken werden. Es heißt Scheidung. Von Moa Herngren geschrieben, sein schwedisches Buch und wir wissen ja spätestens seit Ingmar Bergmanns Szenen einer Ehe, dass die Schweden gut sind in zwischenmenschlicher Aufarbeitung, also Aufarbeitung zwischenmenschlicher Dramen und hier in diesem Buch ist es nicht anders. Zu Beginn lernen wir Bea kennen und Bea ist seit 30 Jahren verheiratet mit Niklas und ist eigentlich alles ganz gut. Sie haben zwei Töchter, Zwillinge, eine schicke Wohnung, irgendwie gedacht, es ist eine brandneue Küche geliefert worden und es geht jetzt in den Urlaub und dann entbrennt so ein Streit, wie man ihn eigentlich auch kennt aus Beziehungen, irgendwie an so einer Nichtigkeit, schaukelt sich da sowas hoch und Niklas geht einfach und er kommt auch nicht wieder. Und Bea macht sich totale Sorgen, denkt, oh, ist denn was passiert, wo kann er denn sein? Niemand sagt dir was von den Freunden auch, alle sagen, das musst du mit Niklas selbst sprechen. Dann sagt sie immer, ja gut, aber wenn ich ihn nicht erreiche, wie soll das sein? Und dann meldet er sich endlich und sagt ihr, er möchte dieses Leben nicht mehr haben, er möchte die Scheidung. Und Bea fällt aus allen Wolken und denkt sich, warum, was ist denn in ihn gefahren? Das kann jetzt nicht so plötzlich kommen. Und dann wechseln wir zu Niklas Perspektive und merken sehr schnell, dass es so plötzlich auch nicht gekommen ist. Und ich finde das Buch wirklich toll, weil sie beiden Seiten eine ganz faire Perspektive gibt und wir beide Seiten auch sehr gut verstehen können und einfach merken, da sind zwei Menschen zusammen, die eventuell nie hätten heiraten sollen.
Mhm.
Warum verrate ich jetzt nicht, aber wo einfach klar ist, dass da ein sehr großes Ungleichgewicht auch an Bedürftigkeit besteht, das einfach nicht gut gehen kann auf die Dauer.
Also es ist auch nicht so ein plakatives Gut-Böse-Schema?
Überhaupt nicht. Nee. Man versteht beide und es ist nicht einer der Gute und der andere der Böse. Sie haben beide irgendwie, dadurch, dass sie viele Dinge sich haben einschleifen lassen und sie passen einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr zusammen, weil sie sich unterschiedlich entwickeln und unterschiedliche Dinge im Leben wollen. Und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, finde ich. Das kann man niemandem vorwerfen. Und diese Trennung ist eben auch ein Lernprozess für beide und auch für die Kinder, auch für die gemeinsamen Freunde. Und ich finde, das Tolle an diesem Buch ist, dass es, obwohl es wirklich sehr bitter ist, das ist auch ein bisschen ernüchternd, ne? Weil man natürlich auch, es ist auch sehr erhellend und einfach nochmal zu sehen, dass eben zwei Menschen das gemeinsame Leben vollkommen anders sehen können. Es hat trotzdem, finde ich, auch Hoffnung am Schluss, dass eben auch solche Dinge dazu beitragen, das klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, aber es soll es gar nicht sein, dass die dazu beitragen, auch trotzdem zu lernen. Nicht nur über sich, sondern auch über das Leben. Und ich finde, man legt das Buch aus der Hand und es gibt kein Happy End, das sage ich gleich, also die Scheidung, die wird auch vollzogen. Aber trotzdem ist da wahnsinnig viel Hoffnung. Und das ist schön an diesem Buch.
Man kann den beiden dann wünschen, dass sie das, was sie eigentlich suchen, noch finden.
Werden. Ja, man versteht einfach auch, man versteht sie beide so gut und man weiß auch, warum sie so sind, wie sie sind, und am Ende sind sie an so einem, beide an so einem Punkt, wo man sagt, ja, und jetzt macht mal weiter.
Und jetzt guckt mal nach vorne. Mhm. Schön, also durchaus auch ein Unisex-Buch.
Totales Unisex-Buch, finde ich, und wirklich toll. Und ich freue mich eben auch, dass die Rückweisung, als ich das eingekauft habe, hast du noch gesagt, oh Gott, wer will denn ein Buch mit dem Thema, mit dem Titel Scheidung haben? Und ich finde es ganz schön, weil es dann
das
doch...
Das geht sich, total gut,
ne? Es geht gut und tatsächlich gibt es sehr viel positive Rückmeldungen, die auch alle sagen, es ist einfach wirklich sehr lebensecht, aber nie bitter und nie so, es zieht einen überhaupt nicht runter.
Gott, soll ich das auch noch mitnehmen? Ich mache ja glücklicherweise keine Hüttenwanderung. Mhm. Ich muss also nicht auf mein Gepäck achten.
Dann geht's ja. Also ich finde es wirklich toll, weil sie, also ich hoffe, man wird von Moa Herngren noch mehr lesen.
In Ordnung.
Gut, du in bist Ordnung. Wieder dran.
Oh ja, also nachdem ich ja Kalla Henkel gelesen hatte an diesem Wochenende, hatte ich das Gefühl, ich kann mir jetzt ein bisschen mehr Tiefgang und Problematik zumuten und habe dann von meinem riesigen Stapel von Paul Lynch das Lied des Propheten gegriffen, ganz neu erschienen in der Übersetzung bei Klett Cotta. Paul Lynch hat letztes Jahr für dieses Buch den Booker Prize gewonnen, die renommierteste englische Literaturauszeichnung. Und um es gleich vorweg zu sagen, dieses Buch hat mich so erschüttert und beschäftigt mich nach wie vor wie kaum ein anderes in diesem Jahr. Es spielt in Irland und es geht um Eilish und ihre Familie. Eilish lebt mit ihrem Mann und insgesamt 4 Kindern in Dublin. Ihr Mann ist Lehrer und engagierter Gewerkschaftler. Und das Buch beginnt, ohne dass darüber eigentlich so ganz viel gesprochen wird. Es ist klar, dass in Irland eine kurze Zeit vorher eine rechtsnationale Partei an die Regierung gekommen ist und ihr Mann, engagierter Lehrer und Gewerkschaftler, bereitet sich auf eine Demo vor. Und die beiden überlegen noch, ob es klug ist, dahin zu gehen, weil man schon spürt, auch schon nach ein paar Wochen, die Luft wird so ein bisschen dünner, es wird alles so ein bisschen restriktiver. Mhm. Es wird schon gemunkelt, dass erste Abteilungen geschlossen werden, dass Leute entlassen werden. Aber die beiden gucken sich an, sagen, wir haben 4 Kinder, wir sind es eigentlich unserem Land auch schuldig, dass wir jetzt nicht bequem auf unserem Hintern sitzen, sondern dass wir auf die Straße gehen. Und Larry geht zu dieser Demo und wird auf der Demo verhaftet. Mhm. Und Eilish bleibt zurück mit den 4 Kindern und sie weiß gar nichts über den Verbleib von Larry. Und dann erleben wir sie, wie sie eben Zeugin davon wird, beziehungsweise erleben muss, wie in sehr, sehr kurzer Zeit, also es geht vielleicht ein Jahr oder so, wie eigentlich zunächst immer weiter unter dem Einfluss von Notstandsgesetzen alle bürgerlichen Grundrechte aufgeweicht, wenn nicht gar abgeschafft werden, wie die Staatsmacht immer schärfer, radikaler und brutaler durchgreift, die bürgerliche Ordnung irgendwann komplett zusammenbricht, weil auch Firmen schließen, Investoren das Land verlassen und alles, was sie so für selbstverständlich eigentlich hält in ihrem Leben, nach und nach zusammenbricht, bis sie sich eigentlich am Rand der Gesellschaft wiederfindet. Und was ich so beeindruckend fand und was wirklich auch erschütternd und bewegend und auch beängstigend ist, dass man, dass Paul Lynch beschreibt das eben so ganz logisch. Also du erlebst diese Abfolge von, was eben passiert in einer demokratischen Gesellschaft, wenn du Notstandsgesetze einführst, wie leicht du alles das, was wir für selbstverständlich halten, aushebeln kannst. Mhm. Und wie eben auch bei Eilish der Riss mitten durch die Familie geht. Also beispielsweise ihr ältester Sohn Mark, der ist 17. Und natürlich ist er ein junger Mann und er sagt, Mami, ich möchte Arzt werden, ich möchte Medizin studieren, ich möchte in einem solchen Land nicht leben. Ich muss mich natürlich engagieren und ich muss auf die Straße gehen. Und sie sagt, das kann ich dir nicht erlauben und ich werde es dir nicht erlauben, du bist 17. Ich habe schon dein Vater sitzt schon im Knast. Mhm. Und wie es sich eben immer wieder um diese Frage dreht, ja, wie rette ich meine eigene Haut? Rette ich sie dadurch, indem ich versuche, mich unauffällig und still zu verhalten und durch die Maschen des Systems zu schlüpfen, oder muss ich mich eigentlich zu den Protestierenden gesellen? Ich finde das ein unfassbar, es ist brutal, es ist radikal, es ist erschütternd und es ist vor allen Dingen auf eine sehr, sehr beklemmende Art und Weise ja wahnsinnig aktuell.
Auf jeden Fall, ja.
Also kein Buch, also ein Buch, was man in jeden Fall einbetten muss in so eine Sparkling-Lektüre. Und ich komme dann auch gleich noch zu meinem dritten Buch, was dann mein aufgewühltes Gemüt wieder so ein bisschen besänftigt hat. Aber ich finde, ein absolut lesenswertes, ein total wichtiges Buch und ein Buch, was man auch in der Familie ruhig allen zum Lesen verordnet, um darüber zu diskutieren, was eigentlich, ja, wie man sich, wo man sich selbst positionieren könnte und wollte. Toll. Also,
ja, klingt super.
Völlig verdienter Preisträger für den Booker Prize. Ja.
Da muss ich auch noch ran, würde ich sagen.
Na, dein Stapel ist ja wahrscheinlich noch dreimal so groß wie meiner.
Ich möchte dazu nicht sagen. Ich ignoriere auch geflissentlich, dass ich eigentlich schon mit dem Lektüre für den Hamburger Literaturpreis anfangen müsste, aber das ignoriere ich noch einfach und schiebe ich noch ein bisschen.
Ja, ich finde, dafür erscheinst du mir sehr gelassen.
Ja, erst nach dem Buchpreis ist das auch deutlich handelbarer. Apropos Buchpreis, das ist natürlich das Stichwort, weil Martin Becker hat einen Roman geschrieben, Die Arbeiter heißt er, den würde ich, wäre ich dieses Jahr nochmal in der Lage, in der Jury für den Deutschen Buchpreis sitzen, den würde ich mindestens auf der Longlist sehen wollen. Es geht, wie der Titel unschwer erkennen lässt, um eine Arbeiterfamilie. Und zwar ist es auch sehr erkennbar, die Familie von Martin Becker. Das ist ein autofiktionaler Roman, in dem tatsächlich nichts beschönigt wird. Also da werden weder die prekären Verhältnisse, weder die engen Grenzen, sowohl die finanziellen Grenzen, auch die emotionalen Grenzen. Aber es gibt natürlich, gibt es auch die schönen Momente, die kleinen Glücksmomente, die kleinen Fluchten aus dem Leben, der Urlaub im Sommer zum Beispiel. Aber es ist vor allem aber ein Leben, das geprägt ist von Scham, von Demut und auch von Wut. Und das spielt in einer Kleinstadt im Sauerland und es ist irgendwie auch die Zeit, wo eben noch nicht gesagt würde, alle haben die gleichen Chancen. Wir wissen bis heute, dass das ja nicht stimmt. Es gibt immer wieder Untersuchungen, dass das jetzt gerade kam wieder eine raus, dass dem ja auch nicht so ist, auch wenn es immer wieder gesagt wird, alle haben die gleichen Chancen im Leben. Und diese Menschen, sie wissen ganz genau, wer sie sind und wo sie hingehören. Und sie stellen das auch nicht groß in Frage. Also zum einen würde ich Sie bitten, wenn Sie in die Buchhandlung kommen und natürlich zu uns kommen, aber auch in jede andere Buchhandlung gehen, nehmen Sie sich das Buch in die Hand und lesen Sie einfach mal den ersten Abschnitt oder auch die ersten anderthalb Seiten, weil dann sind Sie wahrscheinlich genau wie ich oder wie viele, viele unserer Kunden und Kundinnen, denen ich dieses Buch schon empfohlen habe, genauso begeistert, auch wie ich es bin. Martin Becker, der setzt hier seiner Familie ein Denkmal, der macht das auf so eine literarisch zwingende Art und Weise neu und er bleibt vor allem unglaublich loyal seiner Familie gegenüber. Also das finde ich ganz toll, da wird nichts irgendwie, da wird nichts verkitscht und nichts mit Pathos geschrieben, es ist ganz ernst und trotzdem hat es auch so einen Ton, dem kann man sich einfach nicht entziehen und ich kann wirklich nur jedem raten, da auf jeden Fall sich die ersten zwei Seiten mal anzugucken, weil es lohnt sich. Es ist für mich tatsächlich bislang das deutschsprachige literarische Buch des Jahres. Du hast gerade mal reingeguckt, ne?
Ja, weil ich habe dich ja jetzt schon so oft über dieses Buch sprechen hören. Und immer sagst du, man muss die erste Seite lesen. Und, wenn Sie jetzt so Blätter rascheln im Hintergrund gehört haben, dann liegt es daran, dass ich mich wirklich jetzt nicht bezähmen konnte, sondern die erste Seite lesen musste. Und das ist wirklich ganz schön. Ich liebe ja auch Prologe. Mhm. Also ein Buch, was mit einem Prolog beginnt, ist eigentlich schon meins. Es gibt ja Menschen, die finden das schrecklich, aber ich liebe Prologe und ich entscheide eigentlich immer bei einem Prolog, ob ich weiterlese oder nicht.
Ja, ich lese dann einfach die letzten Sätze des Prologs kurz
vor.
Ja. Das waren wir. Eine Familie aus der Vergangenheit, aus der Kleinstadt, aus dem Reihenhaus, das nie ganz uns gehörte, wie alles. Ohne Geld, mit geringer Lebenserwartung, Arbeit taktet die Tage durch, bis sie stottern, bis sie gezählt sind.
Das ist einfach echt schön.
Ja, Also es ist wirklich ein Wahnsinnsbuch.
Also mein Lieber, ich glaube, die Berge werden, ich glaube, die Berge werden unbestiegen bleiben, weil ich im Tal bleiben muss und lese.
Ja. Nein, du wirst auf die Berge gehen. Du kannst ja dann im Tal immer noch lesen. So, du hast jetzt ein Buch, was jetzt gerade irgendwie große Wellen schlägt, bei dem Titel auch irgendwie schon ein bisschen...
Ich war also, um nochmal kurz meine Genese zu erzählen, ich war erst irisiert von Carla Henkel, dann erschüttert von Paul Lynch und dachte, oh wow, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Es darf irgendwie nicht zu seicht sein, es darf nicht zu schwer sein, Krimi will ich auch nicht, ist mir zu brutal. Fiel mir doch Petra Pellini in die Hände, der Bademeister ohne Himmel. Petra Pellini kommt aus dem Vorarlberg. Jetzt wage ich mal so eine ganz steile These. Der Vorarlberg ist, glaube ich, so eine Art Brutstätte für Literatur, wie ich sie mag. Linda Rosbacher kommt auch aus dem Vorarlberg, die ich ja sehr liebe mit Mon Cherie und ich
Verena Rosbacher.
Verena Rosbacher, nicht Linda. Ja. Linda heißt die Protagonistin meines Romans. Verena Rosbacher mit... ich war Diener im Hause Hobbs und Mon Cherie. Ich glaube, wenn man da so im Vorarlberg lebt, hat man so ein besonderes Schreibgehen. Mhm. Aber gut. Worum geht es in dem Buch? Es geht um Linda. Linda ist 16 und wie alle Mädchen, oder nein, nicht wie alle, aber wie viele Mädchen, ich erinnere mich da noch sehr gut an meine eigene Zeit, ist sie zutiefst schwermütig und es graust ihr einfach davor, dass das jetzt im Leben immer alles so weitergehen soll. Irgendwie Weihnachten, Ostern, Silvester, Schulanfang, Karriere und kleine Anekdote am Rand. In der Buchhandlung, in der ich gelernt habe, wird immer noch erzählt, dass ich irgendwie ungefähr 2 Wochen, nachdem ich angefangen hatte, über der Taschenbuchsäule, es gab damals noch Taschenbuchsäulen, diese Drehständer, weinend zusammengebrochen bin im Laden. Und gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt noch 60 Jahre lang so weitermachen muss. Also so ungefähr.
2 Wochen.
Genau. So ungefähr ist Linda auch. Sie kann es sich einfach nicht vorstellen. Und an ganz finsteren Tagen überlegt sie auch, ob sie sich einfach mal vor den Bus wirft. Es gibt aber 2 Gründe, in Menschengestalt das nicht zu tun. Das eine ist Kevin, ein Junge, der ein bisschen jünger ist als sie und für den sie so eine Art Freundschaftspatenschaft übernommen hat. Und Hubert. Hubert ist 87. Er lebt mit seiner polnischen Pflegerin Eva seit dem Tod seiner Frau in der Wohnung unter Linda und ihrer Mutter. Und Linda geht immer mittwochs zu Hubert, weil Hubert ist sehr dement, aber mittwochs hat er immer frei. Er hat als Bademeister gearbeitet, jahrzehntelang im Strandbad von Bregenz, also am Strandbad im Bodensee. Und Hubert weiß, wann Mittwoch ist und dass er dann frei hat. Und dann geht Linda zu ihm und je nachdem, in welcher Verfasstheit Hubert ist, ob er an vielen Tagen weiß er nicht, was er mag und wer er ist. Und an manchen Tagen muss Linda dann im Wohnzimmer so einen kleinen Springturm aufbauen aus alten Brockhausbänden und sich eine Badekappe anziehen und irgendwie Schwimmzüge machen. Und dann weiß Hubert wieder, wer er ist und er zieht wieder seine Adiletten an und nimmt seine Trillerpfeife und sagt immer, bei mir ist noch kein Kind ertrunken. So. Und Petra Pellini erzählt das einfach in einer Art und Weise, die wirklich, das ging mir so aus vielerlei Gründen so ans Herz. Es ist einfach so ganz schön und einfühlsam geschrieben und nie, also es hat gar nichts mit Voyeurismus zu tun. Sie lässt allen Personen ihren Raum, sie begegnet ihnen ganz respektvoll, ob das jetzt Linda ist mit ihrer Verzweiflung am Leben oder Kevin mit seiner Hochbegabung und seinem Nahtum oder Eva, der polnischen Pflegerin, die immer Rosenkränze betet oder der Tochter von Hubert, dem Nachtfalter, die stockneurotisch ist und ihr ganzes Leben in einer Gucci-Tasche mit sich rumträgt. alle dürfen so sein, wie sie sind, so besonders und so verletzlich und so ausgeliefert dem Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Und ich finde das, also man kann auf jeder Seite entscheiden, ob man lacht oder weint. Mhm. Also lacht, weil es einfach manchmal so absurd und komisch ist, welchen Zumutungen man im Leben begegnet. Oder weint, weil eben alles so kostbar und auch so vergänglich ist. Mhm. Ich finde, das war so ein bisschen so, als hätten Verena Rosbacher, Mariana Leki und Caroline Wahl zusammen ein Buch geschrieben.
Okay, also das ist so, wirklich
eine Mischung. Also so, diese Mischung einfach Großes in schöner Sprache zusammenzufassen, sehr liebevoll, sehr empathisch, ohne dick aufzutragen, ganz nah bei den Personen, ganz atmosphärisch, ganz innig. Also danach habe ich gedacht, was für ein Glück, wenn man drei so unterschiedliche Bücher wenn einem drei so unterschiedliche Bücher vor die Füße fallen und man so im Leseglück ist.
Also ich finde, das ist ja auch das Tolle, dass man eben so viel Unterschiedliches dann, ich finde, man muss ja vieles auch manchmal so neutralisieren. Es ist immer so schön, dass man die Genres dann wunderbar wechseln kann. Irgendwie, das mache ich ja auch immer ganz gerne. Das
ist total schön, ja. Und du hast auch gesagt, Petra Pellini ist der Spitzentitel bei
Robert. Ja, aber also Robert hat da ganz viel für gemacht. Und ich glaube auch, also was man so von begeisterten Rückmeldungen schon mitkriegt auf Social Media, dass das auch ein großer Erfolg sein wird.
Ja, ich glaube,
jetzt trifft auch im Sommer, es trifft Nerv und sie hat, glaube ich, auch einen Ton, der einfach sehr, sehr viele anspricht auch. Ich glaube, das ist wirklich toll.
Und überprüf mal meine These mit dem Vorarlberg.
Ja, werde ich machen. Ich werde und dann werden wir mal einen Stuhl machen, mal einen Vorarlberg-Abend.
Oh ja, ein Aperitif zum Thema Vorarlberg.
Wir werden jetzt immer spezifischer, immer spitzer.
Ist nicht Robert Seethaler auch aus Vorarlberg?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja geografisch eher so eine Niete. Also das
Weil du weißt, wo
sagen.
Das ist.
Oder? Ich weiß, wo es ist. Also komm, so schlimm ist es nicht. Aber dass ich jetzt noch weiß, welche Autoren da herkommen, das weiß ich nicht. Ich weiß aber zumindest, wo die nächste Autorin herkommt, weil am Schluss haben wir jetzt noch einen...
Geschickt abgelenkt.
Gott sei Dank, ich habe mich irgendwie gerettet. Ein kleines Schmankerl. Sie wissen ja, dass meine Kollegin Simone Finkenwirt und ich sind uns ja sehr, sehr selten einig, was Literatur angeht. Aber wenn wir uns einig sind, dann aber auch so richtig. Und die nächste Autorin kommt aus Irland. Caroline O'Donoghue heißt sie. Und sie hat ein Buch geschrieben, Die Sache mit Rachel. Was ich schon vor Erscheinungs- und ich habe es gelesen und fand es, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist ein ganz schönes Buch und war dann sehr überrascht, dass es dann so einen unglaublichen Hype entwickelt hat, dass da der Verlag auch so unglaublich viel an Werbematerialien reingesteckt hat. Mir war das gar nicht in Sinn gekommen beim Lesen. Ich fand, es war ein schönes Buch. Ich dachte, ja, das wird irgendwie nett. Und dann habe ich gedacht, wow, die haben echt viel vor damit. Bei Keep Murray Witch ist es übrigens erschienen. Sie wollen wahrscheinlich auch wissen, worum es geht. Ich mache es ganz kurz auch. Es geht um Rachel, überraschenderweise. Die Titelfigur, die ist Studentin. Es spielt im Jahr 2010, 2011 in Irland während der Rezession. Und Rachel arbeitet neben dem Studium in einem Buchladen. Und dort trifft sie auf James. Und die beiden werden Freunde auf den ersten Blick. James ist schwul, wird es aber niemandem sagen. Aber es ist eigentlich offensichtlich für alle. Und beide ziehen auch dann schnell zusammen und Rachel hat so einen Plan, sie studiert Literatur und ihren Professor findet sie ziemlich, schon sehr sexy, muss man sagen. Okay. Fred Byrne heißt der und sie will irgendwie näher bekommen. Er hat gerade ein Buch geschrieben, James und sie organisieren zusammen eine Lesung, faken Bestellungen, sodass ihr Chef sagt, oh wow, da ist ja so eine große Nachfrage. Ja doch, dann machen wir die Lesung mit ihm. Und die Lesung entwickelt sich leider dann doch anders, als Rachel erhofft, denn Fred Byrne nähert sich James an.
Oha!
Ja, und die beiden beginnen eine Affäre, was ein sehr unangenehmes Dreiecksverhältnis sich entspinnt. Da kommt dann auch noch Fred Byrnes Frau mit ins Spiel, die nämlich Literaturagentin ist oder Lektorin auch vielmehr. Und Rachel möchte ja auch ins Literaturbusiness und erhofft sich so den Einstieg. Und das ist natürlich eine Gemengelage, die etwas unangenehm scheint, vor allem weil Rachel dann auch noch jemand anderen kennenlernt. Also es ist wirklich ein ziemliches Gefühlschaos. Das ist aber so locker und so treffend und mit einem so zwingend wunderbaren Ton erzählt. Das Ganze warmherzig. Es ist über Freundschaft, über sich finden und wirklich um Beziehungen, die das Leben prägt und dass eben jeder eben nur das machen kann, was sein Herz ihm befiehlt. Also es ist irgendwie ein ganz schönes Buch und Dolly Alderton, die ich auch sehr, sehr mag, hat dazu gesagt, dieser Roman ist ein verdammter Knaller. Und ich finde, da hat sie vollkommen recht. Ich finde, es macht einfach ganz, ganz viel Freude. Und wenn Sie denken, das ist eher vielleicht was für junge Leute. Ich bin jetzt 55 geworden, also ich bin offiziell im Mittelalter gelandet, wenn nicht sogar schon etwas älter. Und ich finde, das liest sich zu jeder Zeit hervorragend, weil es einfach Freundschaftsgeschichten werden nie alt, finde ich.
Na, absolut nicht.
Ja.
Das war ein schönes Schlusswort.
Ja. Wohl, ich hätte am Schluss noch einen kleinen Lifehack mitzuteilen. Ja. Wenn Sie an die See fahren oder ans Meer oder an Seen, gehen Sie nicht unbedingt barfuß ans Ufer. Ich bin nämlich jetzt gerade in der Ostsee in irgendwas getreten und habe jetzt sehr, sehr langwierig damit zu tun gehabt. Also ich kann Ihnen nur raten, ziehen Sie Schlappen an oder schauen Sie zumindest genau auf den Boden, ob da eine Qualle liegt oder irgendein Insekt oder eine scharfkantige Muschel. Sie haben länger was davon, als Sie möchten. Das sage ich Ihnen gleich. Also achten Sie bitte auf Ihre Gesundheit sowieso.
Aber am besten bleibt man doch einfach in seinem Stuhl sitzen und liest.
Im Strandkorb sitzen. Ja, man genau. muss schon auch mal ins Wasser gehen, finde ich. Das geht nicht.
Naja, gut, ab und zu. Okay. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderschönen August.
Einen ganz wunderbaren August, ja.
Ich liebe ja den August. Der ist eigentlich mein Lieblingssommermonat. Weil er schon so was mild Versöhnliches hat, aber trotzdem noch gar keine Idee von September.
Ich mag ja den Juli, weil ich da Geburtstag habe. Ich bin da sehr alt.
Na, der ist mir zu heiß eigentlich.
Ach nö.
Na gut, das geht. Wir werden das auch ohne Sie ausdiskutieren.
Ja.
Das nächste Mal hören Sie uns hier wieder aus dem Stories Aufnahmebüro tatsächlich am Sonntag, dem 1. September. Dann vielleicht schon mit einem kleinen Ausblick auf den kommenden Herbst.
Oh, bestimmt.
Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao, tschüss.